und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von diesem Podcast und in dieser Folge kommt der Dr. Raphael Huber bei mir zu Gast. Der Raphael ist Doktor in Psychologie mit Vertiefung in Wirtschaftspsychologie und Neurowissenschaft. Raphael, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und vielen Dank für die Einladung, Stefano.
Danke dir für deine Zeit, Raphael. Ja. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in die ganze Wirtschaftspsychologie, beziehungsweise habe ich etwas vergessen im Intro, was du noch vielleicht aus deiner Sicht möchtest vertiefen?
Grundsätzlich alles korrekt, was du gesagt hast. Ich kann vielleicht ganz kurz ergänzen. Ich habe, wie du gesagt hast, Psychologie studiert an der Uni Zürich. Und das ist so eine Zeit gewesen, wo Neurowissenschaften sehr aktuell gewesen sind. Und das hat mich unglaublich fasziniert, dass man ein Themengebiet wie Psychologie, wo historisch gesehen eigentlich so ein bisschen bei den Geistes- oder Sozialwissenschaften angesiedelt gewesen ist, dass man das jetzt plötzlich auch naturwissenschaftlich kann angehen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mich im Themengebiet von der Neuropsychologie zu vertiefen. Ich habe Biologie und Wirtschaft als Nebenfächer gewählt und so bin ich dann schlussendlich in der Wirtschaftspsychologie gelandet, ein bisschen konkreter in der sogenannten Neuroökonomie, auf Englisch Neuroeconomics. Und das ist eigentlich der Wissenschaftsbereich, der sich damit beschäftigt, wie das menschliche Gehirn ökonomische Entscheidungen prozessiert. Und ja, das habe ich dann für mehrere Jahre gemacht, bevor ich mich dann 2014 dazu entschieden habe, den Wechsel in die Wirtschaft zu machen. Das ist so ein bisschen mein Werdegang bis 2014, wo ich eigentlich in der Wissenschaft auch stark aktiv gewesen bin.
Wie kommt man denn überhaupt auf das Themengebiet?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, in meinem Fall ist es wirklich Interesse gesteuert gewesen, oder? Also, ich habe das nicht irgendwie karrieretechnisch geplant im Sinn von, hey, da gibt's die beste Möglichkeit irgendwann mal, sondern ich habe mich eigentlich schon von jung auf, ich würde sagen, schon in der Pubertät habe ich mich eigentlich für Fragestellungen wie Philosophie, Psychologie, Verhaltensbiologie interessiert und gleichzeitig bin ich ins Wirtschaftsgymnasium gegangen. Sicher auch ein Thema, wo mich immer interessiert hat, so die ganze Wirtschaft. Mein Vater hat eine eigene Firma gehabt, ist unternehmerisch tätig gewesen, also ich bin immer nach bei dieser Wirtschaftswelt gewesen und irgendwie ist dann das im Verlauf der Zeit alles zusammengekommen und im Kern bin ich heute doch an einem ganz anderen Ort. Ich bin ja nicht mehr in der Wissenschaft tätig und gleichzeitig geht es immer noch um ähnliche Fragen, oder? Also wie trifft der Mensch eigentlich Entscheidungen in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt? Wie schafft der Mensch mit anderen Menschen zusammen, um erfolgreiche Arbeitsleistungen zu erzeugen?
Okay. Kannst du da ein bisschen tiefer erklären, was denn dazu führt, dass wir Entscheidungen treffen? Also ich meine, auf der Ebene, wo's auch nicht zu abstrakt wird. Einfach vielleicht auch mit einem Beispiel.
Ja, machen wir ein einfaches Beispiel. Beziehungen, oder? Sagt das eine Beziehung zu anderen Menschen, eine Paarbeziehung, oder sagt das eine Arbeitsbeziehung? Ich bin als Arbeitnehmer, wo bei meinem Arbeitgeber angestellt bin. Ich muss mich ja grundsätzlich immer mit der Frage auseinandersetzen, should I stay or should I go? Und ja, das sind so Entscheidungen, oder? Wo wir vielleicht treffen in unserem Leben. Und ich glaube, das Wichtige bei ganze Thema von der Entscheidungsfindung ist eigentlich zu erkennen, dass das wie bei der Kommunikation ist, oder? Der Kommunikationsforscher Watzlawick hat ja mal gesagt, man kann nicht kommunizieren, und ich würde sagen, das gilt auch für Entscheidungen. Man kann eigentlich nicht entscheiden, weil wenn ich beispielsweise in einer Beziehung bin, private Beziehung, Arbeitsbeziehung, die ist eigentlich Default Entscheidung, also wenn ich nichts mache, dann bleibe ich. Und die Alternative wäre, zu sagen, hey, es passt mir irgendwie nicht mehr, du mich neu orientieren, ich gang. Und in beiden Fällen treffe ich aber eine Entscheidung. Und das bringt mich dann eigentlich schon zum nächsten Thema der Selbstverantwortung. Also zu erkennen, dass wir eine Verantwortung auch haben oder die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen über unser Leben und die Entwicklung von unserem Leben, indem wir Entscheidungen eben nicht nur passiv treffen, sondern wirklich reflektiert und aktiv uns eigentlich mit diesen Situationen auseinandersetzen und zu einer informierten Entscheidung kommen.
Gibt es denn da Methoden, wie ich zu der Selbstverantwortung komme? Ich meine, das muss man ja gewiss machen, wenn wir ja zuerst mal bewusst werden, oder?
Ja, gibt natürlich ganz viele Methoden, oder? Also, du sprichst jetzt das Thema von der Selbstverantwortung an, wo es ja wirklich darum geht, ich allein treffe eine Entscheidung. Und da gefällt mir der sogenannte Responsibility Process von Christopher Avery. Sehr gut, er beschreibt eigentlich in seinem Buch wie so einen Ablauf von Schritten, wo ein Mensch durchgeht, wenn er in so einer Situation ist, wo er Verantwortung übernehmen soll, oder? Etwas läuft schief und dann tue ich zuerst vielleicht irgendwie anfangen, mich rechtfertigen und sagen, ja, die Umwelt ist schuld und, oder sagen, ich habe keine Möglichkeit. Und ich finde es cool, wenn er den Prozess aufzeigt mit diesen verschiedenen Schritten und eigentlich uns ermöglicht, uns zu ertappen in diesen verschiedenen Phasen und dann eben zu erkennen, hey, wenn ich zurückkomme in die Verantwortung, dann muss ich eigentlich das überwinden und in die nächste Phase übergehen. Also das so auf der Ebene vom Individuum. Und es gibt natürlich auch ganz viele Möglichkeiten im Bereich Entscheidungen im Kontext vom Team, oder? Also wenn wir als Gruppe von Menschen wollen, Entscheidungen treffen. Das Klassische ist die hierarchische Situation, wo wir einfach eine Chefin oder einen Chef haben, wo einen Befehl gibt, wo es eigentlich null Freiheiten gibt für mich als Teammitglied. Der Vorteil von dieser Methode ist, sie ist halt sehr schnell. Also so hierarchische Systeme können sehr schnell reagieren, weil man ja keine Einigung muss erzielen. Und auf der anderen Seite habe ich dann den Konsens. Also wir diskutieren in der Gruppe alles aus, bis alle wirklich mit der Entscheidung zufrieden sind. Und es gibt natürlich auch noch Methoden in der Mitte, oder zwischen Konsens und Befehl. Und die finde ich eigentlich sehr attraktiv, gerade auch für agile Teams. Und mit denen beschäftige ich mich in meinem Alltag ja ziemlich oft.
Also das wäre in dem Fall gerade die Methode, wo du sagst, wo dazwischen wäre Agile, also agile Methoden.
Ja, also die Methode, die ich jetzt anspreche, ist die sogenannte Consent-Entscheidung. Die kommt aus dem Framework von der Soziokratie 3.0 und ich glaube, man darf das als agiles Framework bezeichnen, wobei man kann das eigentlich grundsätzlich in allen Umwelten verwenden. Und die Idee von der Consent-Entscheidung ist, dass eine Person einen Vorschlag macht und dann eine sogenannte Spannungsabfrage startet, oder? Also, wenn ich jetzt im Team bin, sage ich, hey, ich würde vorschlagen, dass wir morgen in die Kantine gehen, zum Mittagessen, hat jemand mit dem Vorschlag eine Spannung. Und dann kann jedes Teammitglied sagen, ob es eine Spannung hat und einen sogenannten qualifizierten Einwand einbringen. Also, jemand kann dann aufstecken und sagen, hey, ich habe eine Spannung, in der Mensa gibt es nur Fleischmenüs und ich würde mich gerne vegetarisch ernähren und darum wäre mein Alternativvorschlag, dort hinzugehen. Und dann wird wieder so eine sogenannte Spannungsabfrage gestartet und das ist eigentlich eine Möglichkeit, wie man ein bisschen schneller zu einer Einigung in einer Gruppe kann gelangen, als in einem Konsensentscheidungsprozess, wo man wirklich alles ausdiskutiert. Also das Beispiel mit der Mensa ist jetzt vielleicht ein einfaches gewesen. Da würde man auch mit Konsens sehr wahrscheinlich schnell eine Lösung finden, aber ich glaube, für schwierige Problemstellungen habe ich gute Erfahrungen gemacht mit dem Consent-Entscheidungsprinzip.
Okay, aber das bedeutet ja eigentlich auch, dass ja gewisse Grundlagen in dem Team, jetzt in dem Fall, gerade zum das Beispiel zu nehmen, müssen gegeben sein, oder?
Ja, ich weiss jetzt nicht, was du ansprichst. Also, vielleicht ein bisschen konkreter, an was denkst du oder in welche Richtung denkst du mit Grundlagen?
Ja, also ich muss doch irgendwie einmal eine gewisse Grundlage im Team haben, zum einerseits offen und ehrlich über gewisse Sachen. Du redest von Spannungen. Ich sage, vielleicht schlägt mir irgendetwas aufs Gemüt oder bin eigentlich gar nicht einverstanden. Aber die Frage ist, kann ich mich einbringen? Weil vielleicht halt eben die Entscheidung kommt oder die Entscheidung, der Vorschlag kommt vom Vorgesetzten und ich will nicht eigentlich dem widersprechen. Also, das meine ich, oder so ein bisschen die offene und ehrliche Kommunikation muss doch.
Ja, also unbedingt. Da reden wir eigentlich in der Agilität oft von der sogenannten psychologischen Sicherheit. Das ist eigentlich Bereitschaft von jeder Person in einem Teamkontext ein sogenanntes zwischenmenschliches Risiko einzugehen. Oder was ist ein zwischenmenschliches Risiko? Das ist eigentlich ein Verhalten zu zeigen, wo auf Ablehnung könnte stossen. Also wie du gesagt hast, oder, habe ich den Mut, eine Meinung zu äußern, wo ich davon ausgehen muss, dass sie bei vielen unpopulär ist? Oder kann ich beispielsweise eingestehen, dass ich in einem gewissen Themengebiet nicht so stark bin und dort vielleicht noch eine Lücke habe in meinem Skillset? Oder kann ich das machen und mich so als Mensch auch verletzlich zeigen, ohne dass ich von der Gruppe ausgeschlossen werde oder abgelehnt werde? Und da glaube ich schon, dass das ja etwas sehr Wichtiges ist, auch in der heutigen Zeit. Unsere Arbeitswelt, die wird immer diverser oder auf allen unterschiedlich geben. Also wenn ich jetzt von Diversität rede, dann meine ich nicht nur Geschlecht oder Alter oder kulturellen Hintergrund, sondern da geht es auch um Themen wie, welche Ausbildung habe ich gemacht, ganz unterschiedliche Sachen, oder was habe ich für eine Persönlichkeit, die ich mitbringe. Und je stärker eigentlich das Team durch mich mischt ist, oder je heterogener das Team ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht Meinungen können unterschiedlich sein. Und gerade in so Teams ist es unglaublich wichtig, dass ich eben einen psychologisch sicheren Rahmen habe, dass alle sich auch einbringen und mitgestalten.
Mhm. Aber das heisst auch, dass ich quasi als Vorgesetzter in dem Fall mich mit der Thematik irgendwann wird müssen auseinandersetzen, vor allem je diverser das Team ist.
Mhm. Gut, was heisst müssen, oder? Also, ich weiss jetzt nicht, ob zwingend jemand kommt, der sagt, du musst. Ich finde, es ist ein Müssen im Sinn von, ich glaube schon, wenn ich in der heutigen Zeit daran interessiert bin, wirklich erfolgreich zu sein im Team, dann würde ich sagen, ja, da kann man vielleicht das Wort müssen wirklich brauchen, oder? Dann ist es schon wichtig, dass man so ein Klima kann schaffen. Ja.
Mhm. Was, du sagst ja, Teamverhalten, was stellst denn du aus deiner Erfahrung aus für Verhaltensmuster? Sind das ähnliche Verhaltensmuster in vielen verschiedenen Betrieben oder Unternehmungen? Oder ist es, was gibt's etwas, wo du sagst, ja, das stelle ich bei vielen fest, wo ich jetzt, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich, jetzt branchenunabhängig?
Also im Kontext von, wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft?
Ich würde jetzt mal sagen, wenn es schlecht läuft. Wir könnten nachher auf das Positive eingehen.
Ja, wenn es schlecht läuft, sicher ein Thema, fehlendes Vertrauen. Jetzt in einer klassisch hierarchischen Situation Mikromanagement, wo ja auch verbunden ist mit fehlendem Vertrauen, also Führungskraft, wo sehr viel Kontrollverhalten an den Tag legt, nicht nur in Bezug aufs Ziel etwas vorgibt, sondern auch in Bezug auf den Weg, wo alles immer wieder überprüfen. Was sicher auch klassisch ist, ist, dass Konflikte nicht transparent gemacht werden. Also, dass man nur schon, wenn man in den Raum hineinkommt, merkt, hey, da ist irgendwie ein Elefant im Raum, aber niemand getraut sich so recht, ja, zu sprechen, obwohl irgendwie alle wissen, dass etwas nicht stimmt. Ja, ich würde sagen, spontan so ein bisschen die Themen. Vielleicht Informationsasymmetrien, also dass nicht alle Menschen die gleichen Informationen haben, dass man auch nicht bemüht ist, Informationen zu teilen, sondern dass man bewusst strategisch handelt und Informationen zurückhält zum eigenen Vorteil. Ich würde sagen, das sind so Charakteristiken.
Okay. Und was wären denn die Positiven, wenn es eben mal gut läuft? Was kann denn mit dem Team passieren?
Ja. Also könnte man es jetzt ein bisschen einfach machen und sagen, nimmst einfach alles, was ich vorher gesagt habe und ändere es Vorzeichen. Ich würde schon sagen, ja, und das würde auch stimmen vermutlich, ja, jetzt ganz konkret, ich würde sagen, was wirklich wichtig ist und das, was ich überall auch merke, ist so das Thema Wertschätzung. Also Wertschätzung ist unglaublich wichtig. Was heisst das Wertschätzung? Oder ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter spüre und merke, dass mein Beitrag wichtig ist, dass ich auch etwas bewege, dass es nicht einfach zufällig ist, dass ich da bin, dass es irgendwo durch auch vielleicht ein Problem wäre, wenn ich nicht mehr da wäre, oder? Dass nicht einfach die Welt weiterläuft, wie immer, wenn ich würde gehen, also dass ich eine gewisse Wichtigkeit an ihm tue. Was ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist das Thema Stärken. Also, dass ich als Mensch die Möglichkeit habe, mich mit dem einzubringen, was ich gern mache, mit dem mich einzubringen, wo ich gut bin. und dass der Fokus nicht zu stark einfach nur auf den Schwächen ist. Also, dass man sich nicht immer nur die Frage stellt, ja, was muss die Person noch besser machen, sondern dass man eigentlich für jeden Menschen eine Nische findet, wo sie von sich aus gut performen kann. Und ich glaube, wenn das irgendwie zusammenkommt, ja, wie merkt man das? Alle arbeiten in eine ähnliche Richtung, haben irgendwie ein ähnliches Ziel, also vielleicht nicht ein ähnliches individuelles Ziel, aber sie arbeiten auf das gleiche gemeinsame Ziel hin. Und ganz einfach gesagt, auch Spass. Also ich glaube, in einem High-Performing-Team, da wird auch viel gelacht, da macht das Arbeiten auch Spass.
Mhm. Ja, das wäre natürlich auch erstrebenswert, vermutlich für viele, die da auch zuhören, dass man in so einem Team kann arbeiten kann.
Mhm.
Und, aber viele von, oder vielleicht ist der eine oder andere, der da zulässt in einer Transformation, jetzt auch, wenn wir gerade auf dieser Teamebene sind, vielleicht werden Organisationen zusammengeführt oder man wird aufgekauft von einem Betrieb.
Mhm.
Kannst du da dazu, vielleicht hast du auch eigene Erfahrungen gemacht, sagen, weil da redet man ja von Change Management, mhm. oder?
Mhm.
Wenn wir ein bisschen dort würde eintauchen, was das, ich meine, das sind ja zwei verschiedene Kulturen, nehmen wir gerade das Beispiel von Firmen oder Organisationen werden zusammengeführt.
Mhm.
Das sind ja vielleicht zwei verschiedene Kulturen im herausforderndsten Fall. Wie kann man damit umgehen oder was könnte helfen? Ich meine, das würde das Gespräch sprengen, das ist völlig klar, oder? In einem High-Level. Mhm. Was könnte helfen? Wie könnte man vorgehen?
Ja, also Veränderung ist ja in der heutigen Welt etwas, was sich halt bot vollzieht und viele sagen ja auch immer schneller, oder? Das Rad dreht sich immer schneller, es gibt immer mehr Veränderung und ich glaube, Veränderung ist immer einerseits das Loslassen. Also, ich lerne etwas, ja, Gewohntes. Und etwas Gewohntes ist oftmals auch etwas Gutes, oder? Etwas, was ich kenne, das gibt Sicherheit. Und Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ich lerne etwas Sicheres, Bekanntes los und gehe in etwas Neues, Unbekanntes, oder? Und ja, was hilft als Individuum? Eine gewisse Offenheit fürs Neue. Das ist vielleicht irgendwo durch trivial. Auch Glas halb voll sehen und davon ausgehen, dass sich vielleicht auch neue Möglichkeiten auftun. Das ist etwas, was man auch im Bereich von der Resilienz sieht, oder? Sogenannte resiliente oder widerstandsfähige Menschen, die haben eben Tendenz, Glas immer halb voll als halb leer zu sehen. Ich glaube, man kann aber auch als Organisation ganz viel machen oder als Führungskraft, wenn man Menschen begleitet in so einer Transformationssituation. Ich finde, das Einfachste, wo man sich kann zu Herzen nehmen, ist, dass Menschen, wie ich vorher schon gesagt habe, Grundbedürfnisse haben. Alle Menschen haben eigentlich die gleichen Grundbedürfnisse. Und da gibt's unterschiedlichste Modelle. Also, mir ganz gut gefällt, ist das sogenannte SCARF-Modell von David Rock. Der hat das Buch geschrieben, Brain at Work. Und er sagt einfach, unsere Grundbedürfnisse sind Status, Sicherheit, Autonomie, Zugehörigkeit und Fairness. Und ich glaube, in einer Veränderung werden all die Grundbedürfnisse in einem gewissen Ausmaß tangiert oder erschüttert, oder? Also, mein Status ist vielleicht am neuen Ort nicht mehr der gleiche. Eine Sicherheit oder Vorhersehbarkeit geht verloren. Die Autonomie ist gefördert, weil ich bin nicht mehr selbst gesteuert, sondern ich bin abhängig, über andere steuert eigentlich, ja, meine Zukunft in einem gewissen Ausmaß. Und ich glaube, wenn man sich das als Führungskraft bewusst ist, dann kann man, auch besser damit umgehen, dass man eben bewusst so kommuniziert, dass man auch die Grundbedürfnisse mitdenkt. Also wenn man weiss, Menschen haben gern Vorhersehbarkeit, dann kann man ja aktiv kommunizieren, wie es vielleicht weitergeht, wie der Prozess ist in der Veränderung. Man kann versuchen, Sicherheit auszustrahlen, zu signalisieren, dass Hilfe von der Person und Person an sich immer noch wertgeschätzt sein werden, am neuen Ort. Man kann der Person eine Mitgestaltung einräumen. Also, das ist so das Sprichwort, Betroffene zu Beteiligten machen, oder? Also, Menschen nicht einfach zu Betroffenen oder Opfer von der Veränderung zu machen, sondern sie wirklich einbinden im Veränderungsprozess. Also, wie du vorher gesagt hast, ich glaube, ich könnte jetzt mit dir noch eine halbe Stunde so weiterreden. Also man kann ganz viel machen, auf jeden Fall. Und ich sage, man sollte auch ganz viel machen. Das ist wirklich wichtig.
Ja, also, was du jetzt da ansprichst, vor allem ist auch Kommunikation. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt oder der wichtigste Punkt, wenn man allgemein in einer Veränderung drin ist, dass man miteinander kommuniziert, dass man offen und ehrlich kommuniziert. Weil jedes einzelne Individuum ist ja in diesen unterschiedlichen Phasen, die du vorher angesprochen hast. Das heisst nicht, dass alle am gleichen Punkt sind, sondern es ist ja wirklich, ich bin da, der andere ist ein bisschen weiter, der andere ist vielleicht ganz am Anfang, oder? Und da wirklich alle abzuholen, ich denke, das ist ein ganz grosser Punkt.
Ja, ja, und du sagst es ja, oder? Alle sind an einem anderen Punkt. Auch alle Individuen sind nicht immer am gleichen Punkt. Du hast ja angesprochen, es sind verschiedene Phasen. Also, hast du vielleicht an die Change-Kurve von Kübler-Ross denkt, die bekannte, oder? Genau. Ein Tal der Tränen. Und ja, genau, oder? Wir sind auch selber, oder? Als Einzelpersonen nicht immer am gleichen Ort. Teilweise sind wir vielleicht mehrmals in dem Tal der Tränen, oder? Es wiederholt sich auch. Und was ist eigentlich die Konsequenz? Individualität akzeptieren. Also, es gibt eben selten eine Lösung, wo dann für alle perfekt funktioniert, sondern auch zu sagen, hey, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist ein Individuum und hat unterschiedliche Bedürfnisse in dieser Situation. Der eine fällt es einfach, der andere nicht. Und so ist es. Ich glaube, der Konrad Adenauer, der deutsche Bundeskanzler, ist er, glaube ich, hat mal das berühmte Sprichwort gemacht, oder? Wir müssen uns mit den Menschen abfinden, was es gibt. Andere haben wir nicht. Also, oder so ähnlich, oder? Und ich glaube, so ist es. Menschen sind, wie sie sind. Und kann man gut oder schlecht finden, dass die einen Mühe haben im Change. Es ist einfach so.
Ja, ich möchte da an der Stelle auch noch etwas ergänzen. Und zwar, was ich immer ein schönes Sprichwort finde, ist, ich kann nicht die Situation verändern, sondern ich kann nur verändern, wie ich darauf reagiere. Auf die Situation, oder?
Ja.
Und das macht mir, also mir hilft das persönlich mega. Jetzt auch in Bezug, ob das unternehmerisch ist oder mit den Kindern oder ich kann die Situation nicht verändern, sondern nur, wie ich darauf reagiere. Und wenn ich mir das immer wieder präsent mache, dann, ja, holt mich das wieder nach oben runter. Sinnbildlich.
Ich glaube, ganz wichtig, oder? Wie gehe ich mit etwas um? Oder was sind meine Glaubenssätze oder Gedanken in einer gewissen Situation? Und gleich würde ich aber auch sagen, wir haben doch auch oft viel mehr Einfluss, als wir denken, oder? Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, also, ein bisschen zu erkennen, wenn bin ich in einer Situation, wo ich wirklich eigentlich keinen Einfluss mehr habe. Also, ich sage jetzt mal, ja, wenn ich beim Arzt bin und eine Krebsdiagnose bekomme und der Arzt sagt, du hast noch 5 Monate zu leben, dann ist es vermutlich schwierig, die Realität zu ändern, oder? Klar, ich kann irgendwelche Therapien austesten, in der Hoffnung, dass etwas anschlägt, aber sehr wahrscheinlich sind dann die Chancen nicht so hoch, also dort muss ich wirklich die Akzeptanz gehen. Und wenn wir jetzt aber in der geschäftlichen Situation sind, dann kann es eben genau helfen, als Mensch auch zu erkennen, dass ich eben doch viel mehr Möglichkeiten habe, als ich vielleicht im ersten Moment denke. Also beispielsweise ist es ja fast immer eine Option, einfach zu sagen, ja, wenn die Schnauze voll, ich gehe, ich kündige, suche mir etwas Neues. Klar, nicht für jeden Mann oder jede Frau gleich einfach, aber ist auch mir gleich noch beruhigend, das im Hinterkopf zu haben, dass man nicht einfach zwingend ein Opfer von den Umständen ist.
Du hast schon vorher auch noch so das Entscheidungsverhalten angesprochen. Anhand von was jetzt rein psychologisch ist denn unser Verhalten, von was ist es beeinflusst? Also weißt du, wie wir unser Verhalten beeinflussen? Sind das externe Umstände? Hast du etwas angesprochen vorher? Gibt es vielleicht auch etwas, was bei mir quasi schon drin ist, unbewusst?
Ich glaube, es ist immer beides, oder? Also, ich habe mal das schöne Bild von einer Schere mitbekommen in meiner Ausbildung. Ich glaube, der Herbert Simon, das ist ein Nobelpreisträger, der sich auch mit Entscheidungsfeld auseinandergesetzt hat, der hat eigentlich die Metapher von der Schere verwendet. Und die Schere hat ja zwei Klingen, oder? Und die eine ist so ein bisschen unsere Persönlichkeit, das, was wir mitbringen. Da gibt's Persönlichkeitsmodell. Ich habe vielleicht gewisse Glaubenssätze in meiner Sozialisation oder in meiner Kindheit mitbekommen, gewisse Erfahrungen gemacht. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ja, wir haben natürlich auch eine Umwelt, die uns beeinflusst. Das ist jetzt etwas, was nicht wissenschaftlich ist, aber ich habe das mal noch gelesen. Jeder Mensch ist quasi der Durchschnitt von seinen 5 engsten Bezugspersonen. Und das stimmt so vermutlich nicht, aber ja, das sagt gleich etwas aus über uns Menschen, oder? Also unsere Umwelt, die beeinflusst uns schon sehr stark. Auch Unternehmenskulturen oder familiäre Systeme, also in welcher Umwelt sind wir drin. Und das Ende, glaube ich, ist eine Wechselwirkung. Ja, beide Faktoren spielen rein, in Entscheidungen.
Ja, weil ich denke auch, Marketing oder Entscheidungsverhalten in Bezug auf Marketing durch die sozialen Medien, und da kommen wir jetzt ein bisschen in die digitale Schiene rein. Das ist ja auch etwas, wo ja, es gibt ja in der Verkaufspsychologie verschiedene Methoden, oder? Wie da kannst du ein gewisses Entscheidungsverhalten fördern.
Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es natürlich auch ein ganzes Modell dazu, was sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Also eins bekannt ist der Robert Cialdini, der eigentlich so, ich glaube, 6 Faktoren herausgearbeitet hat, wie man Menschen beispielsweise kann zu mehr Konsum motivieren oder ja, animieren. Eins ist zum Beispiel so das Sparsity, Knappheit, oder? Das klassische Beispiel in der Corona-Situation. Alle haben das Gefühl, WC-Papier wird knapp, und das macht das Produkt natürlich attraktiv, oder? Man will nicht die Person sein, die dann nichts mehr bekommt. Und mit dem Prinzip wird ja ein ganz anderer Bereich geschafft, oder? Luxusgütersegment beispielsweise, wo man limitierte quasi Kollektionen rausgibt. Um eben man kommt vermitteln, hey, entweder kaufst du es jetzt, oder sonst hast du dann halt nie eins von diesen begehrten Gütern. Und da gibt's auch noch ganz andere, also beispielsweise Social Proof. Wir Menschen lassen uns eben auch von anderen Menschen beeinflussen. Und wenn die eine gewisse Glaubwürdigkeit ausstrahlen, natürlich mehr. Also beispielsweise ein Arzt oder eine Ärztin im weißen Kittel, oder? Das ist so etwas, wo in der Zahnpasta-Werbung gemacht wird, wo man dann irgendwie denkt, ja, wenn die Expertin oder Experte das Produkt verwendet, dann muss es ja gut sein. Und ganz viele weitere. Also ein letztes mache ich noch, weil das finde ich noch cool, sogenannte Reciprocity, also wenn du mir etwas gibst, dann fühle ich mich oftmals verpflichtet, dir etwas zurückzugeben. Das ist auch ganz stark in uns Menschen angelegt. Und das wird zum Beispiel auf Märkten sehr gern gemacht, oder? Ja, probier da gratis ein Käserugeli oder ein Salami-Bibli, und wir wissen alle, ja, es ist gratis, aber irgendwie hat man dann doch oft so ein schlechtes Gewissen, ja, jetzt habe ich da etwas gratis bekommen, eigentlich sollte ich jetzt auch fair sein und irgendwie etwas kaufen. Und ja, das sind so die Mechanismen, die da spielen.
Okay, spannend. Ja, der letzte, den finde ich wirklich mega spannend, weil irgendwie kann ich mich damit identifizieren.
Weil kennen wir, glaube ich, alle, oder?
Genau, in meiner Kulturkreis, sage ich jetzt mal, oder ich bin ja Italiener. Da läuft das auf dem Markt, das Beispiel auf dem Markt, das läuft effektiv so ab, oder?
Ja.
Ja. Gibt's denn aus deiner Sicht etwas, wo du sagst, ja, das ist eigentlich etwas, was man müsste wissen, wenn man jetzt eine neue Stelle, also ich rede jetzt von Führungskraft, ich bin jetzt Mitarbeiter, wird befördert zur Führungskraft, wo ich muss mir aneignen, weil, sind wir ehrlich, wenn ich ja befördert werde, dann ist es in den seltensten Fällen so, dass ich das Wissen mir gerade aneignen kann oder davon erfahren oder mir das irgendjemand mit auf den Weg gibt, sondern oftmals ist es ja ein Learning on the Job.
Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Sachen. Also zwei, die mir gerade spontan einfallen. Das eine ist, oder welche Personen werden oftmals befördert? gerade so in Fachberufen. Meistens sind es ja die Leute, die so fachlich durch eine besondere Expertise hervortun. Also so quasi die besten Fachkräfte, die werden dann zur Führungsperson. Ich glaube, wichtige Erkenntnis ist, der Führungsjob ist wirklich ein fundamental anderer Job als der mitarbeitende Job. Es gibt so das, die Aussage, oder Arbeit im System und Arbeit am System. Also als Führungskraft bin ich dafür verantwortlich, im System oder das organisationale System mitzugestalten, so dass eigentlich meine Mitarbeitenden gute Arbeit leisten können und die Firma zum Erfolg bringen. Ich glaube, das ist das eine, was wichtig ist. Also die Führungsposition ist nicht einfach mehr vom Gleichen, sondern es ist wirklich etwas anderes. Und das Zweite ist, so ein bisschen die Erkenntnis, dass ich von der Person anders wahrgenommen wird, in dem Moment, wenn ich befördert wird. Das kennen wir auch aus anderen Lebenssituationen, oder? Für uns ist die Welt noch die gleiche, aber die anderen Leute sehen uns anders. Also, ich mag mich erinnern, wo ich beispielsweise Doktorand gewesen bin und Vorlesungen gegeben habe. Ich bin in den Hörsaal reingelaufen und für mich sind die Studierenden sind ja so, noch so nah gewesen vom Alter auch. Das ist irgendwie für mich wie eine Peergroup auf eine Art gewesen, aber sie haben mich natürlich als Dozent wahrgenommen. Also ich bin in ihrer Wahrnehmung etwas anderes gewesen, als sie in meiner Wahrnehmung gewesen sind. Ich glaube, das ist etwas, was bei Führungskräften auch oft passiert. Sie werden befördert, kennen die Leute vielleicht schon mehrere Jahre und denken so, ja, die Beziehungen werden jetzt eins zu eins gleich weiterlaufen. Das sind ja meine Kollegen und wir haben es gut miteinander. Klar sind das Kollegen und Kolleginnen, aber in dem Moment, wo ich halt Führungskraft wird, ja, habe ich neue Befugnisse, habe ich neue Kompetenzen, die ich muss ausüben und durch das ändert sich auch die Wahrnehmung von den Leuten auf mich. Und das muss ich mir bewusst sein, in dem Moment, wo ich befördert bin.
Würdest du auch sagen, spielt da der Dresscode, also wie ich mich quasi tun verkleiden, also verkleiden, ankleiden oder dressen, spielt das auch rein, weil das geht ja auch in die Wahrnehmung.
Mhm. Ist natürlich sehr stark kulturabhängig. Ich glaube, jede Person hat im Idealfall ein bisschen ein Feingefühl, oder? Wie ist so ein bisschen der Dresscode in der eigenen Organisation? Und da gibt es natürlich riesige Unterschiede in Tech-Companies, wo auch noch vielleicht die höchste Führungskraft mit den Sneakers und dem Kapuzenpulli rumläuft und in einer Bank, wo, ja, schon Praktikantin oder der Praktikant, ja, schön mit dem Anzug daherkommt. Also ich glaube, das ist eher kulturabhängig. Darum würde ich sagen, nein, Kleidung sehe ich nicht als primären Faktor. Aus meiner Sicht geht es mehr so um das Thema Nähe, Distanz, oder? Wenn ich auf gleicher Höhe bin, dann bin ich vielleicht sehr kumpelhaft, ich kann viel mehr Nähe zulassen. Und wenn ich halt Führungskraft bin, dann ist es schon sinnvoll, auch gewisse professionelle Distanz zu wahren. Ich kann natürlich nicht mehr genau gleich reden, wie ich es vorher haben können. Ich muss mir überlegen, jedes Wort hat eine Wirkung, wird interpretiert und das muss ich mir schon bewusst sein.
Und ich denke, was die grösste Challenge ist, und du hast es vorher angesprochen, das sind ja gute Fachkräfte, die zu Führungskräften befördert werden, in der Regel.
Mhm.
Was ja grundsätzlich positiv ist, A für die Unternehmung, B für die Person, weil das ist ja in der Personalentwicklung etwas, wo man ja auch anstrebt oder viele Leute anstreben. Aber ich denke, was viele dann halt nach wie vor weitermachen, ist, dass sie nach wie vor ein starke Zuneigung zu operativen Tätigkeiten haben.
Genau.
Wie so schwierig die Schwierigkeiten haben, vielleicht ist das ihnen gar nicht bewusst, oder? Sie müssen dort. Aber die Schwierigkeiten haben loszulassen und sich eigentlich um die strategische, Anführungs- und Schlusszeichen strategische, je nach Funktion, oder? Aber als Führungskraft hast du irgendwo durch auch eine gewisse strategische Kompetenz, wo du musst gerecht werden, um die jetzt zu fokussieren. Ne?
Ja, genau, also bin ich zu 100% einverstanden. Es ist, wie gesagt, wirklich ein anderer Job und schlussendlich ist es auch ein bisschen ein Balanceakt. Also ich würde ja nicht so weit gehen und sagen, eine Führungskraft soll sich überhaupt nicht mehr operativ betätigen. Das ist ja das Finden von einer Balance. Aber ja, der operative Anteil geht zurück, der strategische geht hoch. Und das hat auch wieder mit Verantwortung schlussendlich zu tun. Ich muss ja auch Verantwortung abgeben. Und wenn ich immer alles selber mache, dann beanspruche ich auch den ganzen Raum für mich. Ich muss auch Raum schaffen für andere, um sich können entwickeln und sich zu profilieren in Zukunft. Mhm.
Was würdest du sagen, sind so ein bisschen Soft Skills, wo eine Führungskraft, und das ist natürlich nicht abschliessend, aber eine Führungskraft sollte haben, um diese Tätigkeit ausüben, weil eben, wie gesagt, ich bin eine gute Fachkraft gewesen. Mhm. Dort habe ich gut mit den Kunden können, kann es gut mit dem Team können, auf der gleichen Ebene. Und nachher bin ich ja dann oben dran.
Mhm. Ja, ganz viele. Also, einerseits natürlich so ein bisschen etwas Verkäuferisches auch mit Verkaufen. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt das Produkt verkaufen, aber ich muss natürlich die Fähigkeit haben, überzeugen, andere Menschen zu überzeugen mit meinen Ideen. Weil in gewissen Umwelten, klar, kann ich einfach befehlen, aber in vielen funktioniert das auch nicht mehr so heute. Also, ich muss schon die Fähigkeit haben, auch Leute inspirieren, on board zu holen, eine Vision kreieren, wo sich Menschen davon angezogen fühlen. Ich brauche Empathie, Einfühlungsvermögen und damit verbunden eben kommunikative Kompetenzen. Einerseits im Zwischenmenschlichen, aber vielleicht auch, wenn es um größere Gruppen geht, ich muss vielleicht etwas können präsentieren, ich muss mich auch können durchsetzen. Damit verbunden vielleicht auch die Einsicht, dass man nicht überall kann beliebt sein. Also, als Führungswaffe muss man, glaube ich, schon auch Bereitschaft mitbringen, sich in einem gewissen Ausmaß unbeliebt zu machen. Also, wenn man sehr stark davon motiviert ist, von allen geliebt und gemocht zu werden, ich weiß nicht, wie einfach das dann wird in einer Führungssituation, oder? Weil es gibt immer Leute, die einem dann halt nicht so cool finden und es vielleicht anders würden machen. Sicher auch die Fähigkeit, die eigene Zeit zu managen oder vielleicht noch viel mehr als Zeit auch die eigene Energie. Ja, das fällt mir so spontan ein. Es gibt sicher noch ganz viel anderes. Eben Resilienz auch. Ja,
also, Entschuldigung, sag. Ganz ein wichtiger Punkt, der letzte, den du gesagt hast, oder? Quasi Selbstenergie. Die können zu managen, ja, weil oftmals denkt man an andere und vergisst sich selber. Und genau. Das kann auf lange Dauer kontraproduktiv wirken.
Unbedingt. Also ich glaube, es muss ja in beide Richtungen gehen. Ich habe Bedürfnisse, andere haben Bedürfnisse und da muss ich irgendwie eine gute Balance finden. Also ich muss schauen, dass ich selber nicht zu kurz komme, aber gleichzeitig kann ich natürlich auch nicht nur rein egoistisch handeln. Also da irgendwie einen Balanceakt zu finden zwischen den eigenen Bedürfnissen und Bedürfnissen von der Umwelt, das ist sicher sehr herausfordernd.
Mhm. Ja, Raphael, ich würde das auch gerade als Abschlusswort nehmen. Und würde dir noch das letzte Wort übergeben, falls du etwas den Zuhörer, Zuhörerinnen möchtest mit auf den Weg geben, wo dir einfach, ja, vom Gefühl her gerade richtig tücht.
Mhm. Du hast vielleicht schon gemerkt, ich habe gerne so Sprichwörter und so Metapher. Und eine, die ich auch sehr gerne habe, ist so die Frage, wie isst man einen Elefant? Und die Antwort ist Biss für Biss. Und ich glaube, das ist wichtig, im Kopf zu behalten. Ja, man hat irgendwie Gebiete, die einem liegen, andere, die einem vielleicht weniger liegen. Gewisse machen wir schon lang, gewisse machen wir eher neu. Und jetzt, wenn wir vielleicht so ein bisschen bei der Führung gewesen sind, in den letzten Minuten vom Podcast. All die, die jetzt in einer Führungslaufbahn starten, wollte ich das mitgeben. Also, sehen Sie, wie die Geschichte mit dem Elefant, die Führung, müssen wir nicht von heute auf morgen können, oder? Das ist wie ein Elefant essen, Biss für Biss. Dranbleiben, lernen und ja, wie wir auch gesagt haben, alles ist Change, alles ist Veränderung. Oder im Fußball würde man sagen, ja, Spiel geht 90 Minuten, teilweise sogar ein bisschen länger.
Genau. Merci vielmals. Ich möchte da noch kurz etwas ergänzen, weil es ist mir gerade, du hast mir jetzt gerade einen Impuls gegeben mit dem Elefant. Und zwar bin ich gestern Disney on Ice geschaut mit der Familie und ich habe das wirklich. Das Erste, was gesagt worden ist, vergessen nicht, alles hat mit einer Maus angefangen. Und Maus jetzt ist Mickey Mouse, oder? Mhm. Und jetzt hat es eine riesige Grösse. Ich meine, Disney gibt sogar ja Methoden nach Disney. Mhm. Und ja, das nochmal abschliessend da dazu. Also, das muss ich sagen, das ist mir sehr, sehr geblieben. Ja. Raphael, gibt's Möglichkeiten, wie dich die Leute können erreichen, kontaktieren, sollte irgendwelche Fragen oder Anregungen haben?
Ja, also, mir ist eigentlich fast am liebsten via LinkedIn. Ich vermute, dass du das Profil dann auch noch wirst verlinken mit dem Podcast. Und ja, scheucht euch nicht, mich zu kontaktieren. Schreibt mir eine Message und ich schaue, dass ich da zeitnah antworten kann.
Raphael, merci vielmals für deine Zeit. Und ja, ich wünsche dir an dieser Stelle ganz einen schönen Tag.
Danke gleichfalls, Stefano. Merci für die Einladung.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Wie du den kannst bewerten? Auf Spotify gehst du neben dem Zahnrädchen von den Einstellungen, drückst auf die 3 Pünktchen und kannst die Show bewerten oder unten dran kannst du die Show teilen. Bei Apple Podcast kannst du das ganz einfach, indem du auf die Folge gehst und dann nachher zum Erstaunen kannst du die 5-Sterne-Bewertungen entsprechend einreichen und auch einen Text einschreiben. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.